wie hochaktuell das ist, was im Galaterbrief steht und was wir auch bereits am letzten Dienstag miteinander gelesen haben. Das habe ich dann gleich am danach folgenden Tag erlebt. Als ich mich in einem Gespräch über verbindliche ethische Maßstäbe für unser Leben auf das berufen habe, was Paulus in seinen Briefen schreibt, da hat mir dann gleich eine Gesprächspartnerin gesagt, dass Paulus doch sehr viel Zeug aufgeschrieben habe, dass wir zunächst einmal überprüfen müssten und dann hätten wir zu entscheiden, ob wir es heute noch für uns ernst nehmen wollen oder nicht. Wenn das so richtig wäre, dass wir selber das, was in der Bibel steht, zuerst mit unserem eigenen Verstand zu überprüfen haben und es dann von uns selber her als richtig oder als falsch erklären, dann wäre die ganze Bibel oder zumindest ein Teil der biblischen Schriften ganz genau das, was Paulus ja im Galaterbrief immer wieder ablehnt. Dann wäre die Bibel tatsächlich menschliche Lehre, die je nach Situation oder Personenkreis immer wieder verändert oder den jeweiligen Gegebenheiten angepasst werden könnte oder man könnte sie durch etwas Zeitgemäßeres ersetzen. Wer so denkt und handelt, und leider sind das sehr viele, der gibt das eine Evangelium auf. Weil wir das aber als Christen auf gar keinen Fall wollen, deshalb hören wir ganz genau hin, was Paulus schreibt und was er mit dem Geschriebenen zu sagen hat. Denn das, was er schreibt, ist wie alles andere, was wir in der Bibel vor uns haben, Gottes Wort. Vom ersten bis zum letzten Buchstaben und deshalb für uns absolut verbindlich. In dem Teil, den wir heute Abend miteinander lesen, Galater 1, 11 bis 24, in diesem Teil bringt Paulus einen geschichtlichen Rückblick auf sein seitheriges Leben. Paulus nimmt zu den Verleumdungen seiner Gegner Stellung und erweist sie mit Argumenten aus seinem persönlichen Glaubensleben, aus seiner Lebensführung zurück. Er gebraucht Argumente aus seiner Geschichte mit Gott. Paulus tut das nicht aus Ehrsucht, er will nicht seine eigene Person in den Mittelpunkt stellen, sondern er tut das um des Evangeliums willen. Denn wer den Boten, in diesem Fall Paulus, angreift, der greift damit auch seine Botschaft an und damit gleichzeitig seinen Auftraggeber. Jesus selber hat diesen Maßstab so festgelegt. Lukas 10, 16. Wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verachtet, der verachtet mich. Wer aber mich verachtet den, der mich gesandt hat. Und dieses Kriterium gilt bis heute uneingeschränkt. Paulus entfaltet mit dem, was er im Galaterbrief sagt und in der Weise, wie er es sagt, sehr, sehr eindrucksvoll, was christliches Selbstbewusstsein heißt. Paulus macht klare, unzweideutige Aussagen, die absolute Gewissheit vermitteln. Und davon können wir alle lernen. Wir dürfen sichere Aussagen über unseren Glauben machen. Wir haben sogar den Auftrag, überzeugt und überzeugend vom Glauben an Jesus zu reden, wenn uns das selber und wenn das anderen überhaupt etwas bringen soll. Wir haben das Recht und die Pflicht, klare Aussagen zu machen, weil die Bibel genau das auch tut. Gottes Wort bleibt doch nicht bei Spekulationen oder vagen Andeutungen stehen, sondern erklärt ganz genau, verbindlich und umfassend, was Gottes Wille ist, was seinem Heilsplan entspricht und genauso deutlich, was diesem Heilsplan und diesem Willen Gottes nicht entspricht. Christliches Selbstbewusstsein beruht deshalb nicht auf unseren eigenen menschlichen Fähigkeiten, sondern auf der Qualität unseres Lebens, die uns Jesus selber geschenkt hat. Unser christliches Selbstbewusstsein hat seinen Grund darin, dass wir wissen und es konsequent festhalten, dass Jesus uns berufen hat, jeden von uns, der Christ ist, und dass Jesus uns mit einer ganz genau festgelegten Rettungsbotschaft in diese Welt zu unseren Mitmenschen gesandt hat. Paulus sagt in diesem Abschnitt auch deshalb so viel über seine eigene Person, weil an seinem Lebensweg ganz beispielhaft deutlich wird, was das Evangelium von der Gnade Gottes bedeutet. An ihm, an Paulus, hat sich dieses Evangelium ganz praktisch ausgewirkt und genau so soll es sich bei allen Menschen, soll es sich bei jedem von uns auch auswirken. Ich lese Galater 1, 11 bis 24. Denn ich tue euch kund, liebe Brüder, dass das Evangelium, das von mir gepredigt ist, nicht von menschlicher Art ist. Denn ich habe es nicht von einem Menschen empfangen oder gelernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Denn ihr habt ja gehört von meinem Leben früher im Judentum, wie ich über die Maßen die Gemeinde Gottes verfolgte und sie zu zerstören suchte. Und übertraf im Judentum viele meiner Altersgenossen in meinem Volk weit und eiferte über die Maßen für die Satzungen der Väter. Als es aber Gott wohlgefiel, der mich von meiner Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, dass er seinen Sohn offenbarte in mir, damit ich ihn durchs Evangelium verkündigen sollte unter den Heiden, da besprach ich mich nicht erst mit Fleisch und Blut, ging auch nicht hinauf nach Jerusalem zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern zog nach Arabien und kehrte wieder zurück nach Damaskus. Danach, 3 Jahre später, kam ich hinauf nach Jerusalem, um Kephas kennenzulernen und blieb 15 Tage bei ihm. Von den anderen Aposteln aber sah ich keinen, außer Jakobus, des Herrn Bruder. Was ich euch aber schreibe, siehe, Gott weiß, ich lüge nicht. Danach kam ich in die Länder Syrien und Zilizien. Ich war aber unbekannt von Angesicht den christlichen Gemeinden in Judäa. Sie hatten nur gehört, der uns früher verfolgte, der predigt jetzt den Glauben, den er früher zu zerstören suchte, und priesen Gott über mir. Liebe Brüder, so beginnt Paulus diesen Abschnitt. Trotz aller Enttäuschung über das Verhalten der Galater und trotz allem tiefem Schmerz über das Misstrauen, das diese Gemeinden Paulus gegenüber haben, hält Paulus an der entscheidenden Gemeinsamkeit fest, an der Gemeinschaft der Glaubenden. Paulus hat die Gemeinden in Galatien noch nicht aufgegeben. Sie sind noch Brüder und sie sollen das auch bleiben, indem sie wieder auf den richtigen Glaubenskurs zurückkommen. Diesen Kurs, diese richtige Glaubenslehre hat nicht der Mensch Paulus bestimmt, sondern Jesus selber. Und deshalb kann dieser Kurs auch nicht durch Menschen, etwa durch die Irrlehrer, verändert werden. Dazu aber müssen die Galater und dazu muss jeder andere, der das hört, akzeptieren, dass das Evangelium, so wie wir es heute haben, keine Privatoffenbarung des Apostels ist, sondern ganz und gar Gottes Willen. Nach menschlichen, rein menschlichen Maßstäben ist das allerdings nicht zu erkennen. Paulus sagt das in 1. Korinther 2, 14, der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Wer die Bibel nach rein historischen, sprachlichen, psychologischen oder anderen menschlichen Maßstäben erfassen will und erklären will, der verfehlt sie weit. Der wird niemals erkennen und niemals anerkennen, dass das alles Gottes Wort ist. Nur wer ein neuer, von Jesus erneuerter Mensch ist, der wird das Wort der Bibel verstehen und es auch als Wort Gottes anerkennen. Nur wer bereit ist, bedingungslos auf die Stimme Jesu zu hören, wird erkennen, dass dieses Wort Offenbarung Jesu ist und bleibt. Und dann wird er auch entsprechend damit umgehen. Es ist keine Privatoffenbarung eines Menschen. Wir haben das eine Wort vor uns und trotzdem wird es so unwahrscheinlich verschieden interpretiert. Und das unterstreicht Paulus ebenfalls schon im 1. Korintherbrief 1,18. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen, uns aber, die wir selig werden, ist eine Gotteskraft. Das gleiche Wort und ganz, ganz unterschiedliche Bedeutung, je nach dem Standort eines Menschen. Was Paulus im Auftrag Gottes weitersagt und in seinen Briefen schreibt, ist grundsätzlich ganz anders einzuordnen als das, was wir heute als Christen sagen. Paulus ist ein Apostel und damit ganz besonders gewürdigt, direkt von Jesus etwas zu empfangen und es dann für die Christen aller Zeiten verbindlich weiterzugeben. Jesus selber ist Paulus sichtbar begegnet. Er hat sich ihm offenbart. Und wir als Christen des 20. Jahrhunderts stehen in der Traditionslinie dieses einen Evangeliums, das Paulus damals empfangen hat. Unser Glaube, wenn es rechter biblischer Glaube ist, ist nicht ohne dieses Wort entstanden und auch nicht an diesem Wort vorbei, sondern so, wie es Martin Luther in der Erklärung zum dritten Glaubensartikel gesagt hat, der Heilige Geist hat mich durchs Evangelium berufen. Wer sich deshalb heute, und es gibt ja solche Leute, wer sich am Evangelium vorbei auf eine direkte Gottesoffenbarung beruft, der steht nicht in Übereinstimmung mit der Bibel. Und ebenso wenig steht der in Übereinstimmung mit der Bibel, der Glaubensinhalte als scheinbaren Gotteswillen weitergibt, die zusätzlich zu dem hinzukommen, was bereits in der Bibel drinsteht. Das eine biblische Evangelium ist nicht beliebig erweiterbar oder veränderbar. Es steht fest und es wird für alle Zeit genau die Gestalt haben, wie wir es heute im Alten und Neuen Testament vor uns haben. Da gibt es überhaupt nichts zu verändern. Dass die besondere Stellung des Paulus überhaupt nicht sein eigener Verdienst ist, das wird ab Vers 13 ganz deutlich. Paulus steht offen und ehrlich in einer großen Öffentlichkeit zu seiner negativen Vergangenheit. Paulus redet sich nicht heraus, er will sich auch überhaupt nicht besser machen, als er war. Dieser große Apostel und Zeuge Jesu Christi zeigt an seiner eigenen Person deutlich auf, welche falschen Wege wir Menschen ohne Gott gehen und was für wirklich schlimme Abwege wir mit ganz fester Überzeugung für die Wahrheit ansehen, solange wir uns von Jesus noch nicht den Durchblick haben geben lassen. Paulus nennt hier in diesem Text nachprüfbare Tatsachen aus seinem eigenen Leben. Nachprüfbare Tatsachen, die die Verleumdungen gegen ihn widerlegen sollen. Er war ein Feind Jesu. Ein Verfolger der ersten Gemeinde und die Gemeinde hat sehr hart unter ihm gelitten. Sein Ziel, für das er alle Kraft eingesetzt hat, war es, diese Gemeinde zu zerstören und er hat sogar gemeint, Gott damit zu dienen. Die Botschaft, die er jetzt verkündigt, nämlich das freie Evangelium ohne Gesetzesgehorsam als Vorausbedingung zum Heilsempfang, dieses eine neue Evangelium ist also gerade nicht das Ergebnis seiner eigenen Suche nach der Wahrheit. Wenn Paulus bei dem geblieben war, wäre, von dem er schon immer überzeugt war, wenn er bei dem geblieben war, wäre, was er mit seinem menschlichen Verstand erforscht hat, dann wäre er niemals zum Verfechter des einen gesetzesfreien Evangeliums geworden. Vers 14 zeigt, was Paulus war und was er mit ganzer Überzeugung war. Ein übereifriger Jude. So übereifrig, weil das Maß der Anstrengung dann auch den entsprechenden Lohn bestimmt. Wer viel tut, wer viel einbringt, der wird dann am Ende auch viel dafür bekommen. Das aber, dieses Lohn-Leistungsdenken, steht in absolutem Gegensatz zum Evangelium. Das Evangelium teilt uns mit, dass Gott uns unverdientermaßen und mit ganzer Fülle beschenkt. Paulus hat vor seiner Bekehrung zu Jesus in unüberbotener Konsequenz die Sabbatgebote und die Speisegebote und Reinheitsgebote und Zehntenabgaben eingehalten. Ein Leben nach allen 613 Ge- und Verboten, nach allen Überlieferungen der Väter. Und Paulus hat, wie er hier schreibt, immer noch Fortschritte gemacht, obwohl er so konsequent war. Und er musste notwendigerweise auch Fortschritte machen, weil die Gesetzesfrömmigkeit nie zur Ruhe kommt. Es gibt da keine Glaubensgewissheit. Unsicherheit bleibt bis zum Schluss, weil der versucht, sich durchs Gesetz vor Gott gerecht zu machen, ja nie weiß, ob er schon genug getan hat, ob das jetzt wirklich reicht oder ob er noch mehr tun muss. Und deshalb macht Paulus ständig weitere Fortschritte. Unser christliches Glaubensleben dagegen dient nicht unserem eigenen Verdienst, den wir dann nachher vor Gott vorweisen könnten. Wir leben nicht von dem, was wir für Jesus tun könnten, sondern von dem, was Jesus für uns getan hat. Und das reicht aus. Das wissen wir nicht erst irgendwann, sondern bereits hier und heute. Deshalb gibt es für uns eine wirklich begründete Heilsgewissheit. Warum Paulus in seinem Leben eine so radikale Kehrtwende in seinem Denken und in seinem Glauben gemacht hat, zeigt Vers 15. Es hat Gott wohlgefallen. Gott selber steht hinter dieser Veränderung, nicht Paulus selber, sondern Gott hat es wohlgefallen. Es war schon immer der Wille Gottes, diesen Paulus für seine Sache zu gewinnen. Paulus schreibt hier, von meiner Mutterleib an ausgesondert. Längst bevor Paulus davon etwas geahnt hat, war Gott bereits am Werk. Und Gott hat die ganze Zeit über an diesem Plan für Paulus festgehalten, von seiner Geburt an. Und während er so lange Jahre einen so großen Umweg gemacht hat, hat Gott immer diesen Plan gehabt, dass Paulus zu seinem Boten wird. Ganz ähnlich sehen wir dieses großartige und liebevolle Vorausplanen Gottes beim Knecht Gottes in Jesaja 49,1. Da heißt es, der Herr hat mich berufen von Mutterleib an, er hat meines Namens gedacht, als ich noch in meiner Mutter Schoß war. Oder denken wir an Gottes Wort bei der Berufung des Jeremia, Jeremia 1,5. Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Gott hat einen ganz wunderbaren Plan für jeden einzelnen Menschen, auch für jeden von uns. Und Paulus ist vor seiner Bekehrung ein ganz deutliches Beispiel, wie schlimm es sich bei jedem Menschen auswirken muss, wenn er diesem Plan Gottes nicht entspricht und wenn er nach seinem eigenen Plan lebt, wie das ja leider die Mehrheit von uns Menschen tut. Und Paulus ist nach seiner Bekehrung ein ganz herrliches Beispiel dafür, was Gott aus einem Menschen machen kann, der sich bedingungslos von ihm bestimmen und führen lässt. Es hat Gott wohlgefallen. Durch eine menschliche Lehre wäre es also niemals zu der so überaus positiven Veränderung bei Paulus gekommen, sondern nur dadurch, dass, Vers 16, Gott seinen Sohn in mir offenbart hat. Gott hat dem Paulus ein Geheimnis enthüllt. Ein Geheimnis, das kein einziger Mensch von sich aus lösen kann. Hunderte, um nicht zu sagen Tausende von Religionen auf dieser Welt sprechen hier eine sehr, sehr deutliche Sprache. Auf alle mögliche Weise haben Menschen versucht und versuchen es bis heute, hinter das Geheimnis Gottes zu kommen, Gott kennenzulernen. Und sie schaffen es trotz aller Anstrengung und trotz aller tiefen Sehnsucht nach Gott nicht. Dieses Geheimnis kann nur Gott selber lösen. Und genau das hat er getan in Jesus Christus. In Johannes 1,18 heißt es, niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt. Jesus und sonst niemand. Gott hat seinen Sohn in mir offenbart, so sagt Paulus. Dabei geht es nicht um auswendig lernen von richtigen Lehrsätzen über Jesus. Das haben schon sehr, sehr viele getan und sehr viele haben trotzdem, trotz all ihrem Studium, nicht erkannt, wer Jesus wirklich ist. Bei der Offenbarung geht es nicht um äußeres menschliches Wissen, sondern um die innere Gewissheit darüber, wer Jesus ist. Dass wir erkennen, wer Jesus ist und vor allem, wer er für uns sein will. Und diese Gewissheit kann uns nur Gott selber schenken. Und er wird es tun für jeden einzelnen von uns, wenn wir ihn darum bitten. Gott hat seinen Sohn in mir offenbart. Das beschreibt eigentlich umfassend, was wirklicher Glaube bedeutet. Dass ich Jesus persönlich kennengelernt habe. Die Bibel sagt deutlich, nur wer Jesus persönlich kennengelernt hat, kennt Gott. An Jesus vorbei gibt es keine Gotteserkenntnis. Wer Jesus nicht kennt, der kann Gott nicht richtig kennen. Und wenn er noch so religiös wäre, und auch dafür ist Paulus das allerbeste Beispiel. Er war sehr, sehr religiös und er hat Gott am Ende doch nicht richtig gekannt, erst als er Jesus begegnet ist. Paulus verdankt sich also mit seinem Leben und mit allem, was dieses Leben ausmacht, ausschließlich der Gnade Jesu Christi. Und das Gleiche gilt deshalb auch für seine Botschaft, denn diese Botschaft gehört auch zu seinem Leben. Er ist Empfänger der Gnade und deshalb, das gilt für jeden Christen, berufen, Werkzeug der Gnade zu sein, Freudenbote in dieser Welt. So wie es in Jesaja 52, Vers 7 vorausgesagt wird, wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, die da Frieden verkündigen, Gutes predigen, Heil verkündigen, die da sagen zu Zion, dein Gott ist König. Das Zentrum dieses Evangeliums vom Frieden mit Gott, vom Heil für uns Menschen, vom wirklich Guten für unser Leben und von der Königsherrschaft Gottes, das Zentrum dieses Evangeliums ist und bleibt Jesus Christus. Dass er bekannt wird, auch unter Heiden, das ist nicht der neue Plan des Paulus, wie es die Irrlehrer sagen. Das ist nicht eine menschliche Planung, sondern der Plan Gottes, der bereits mehr als 700 Jahre vor Paulus angekündigt wurde. Gott hat angekündigt, was sich dann durch Paulus erfüllt hat. Ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht, damit du seist mein Heil bis an die Enden der Erde. Paulus beruft sich in Apostelgeschichte 13, 47 im Blick auf seinen Dienst genau auf diese Verheißung aus Jesaja 49, Vers 6. Das Licht für die Heiden bis ans Ende der Erde. Am Ende von Vers 16 zeigt uns Paulus, was mündiges Christsein heißt. Dass Paulus nicht zuerst hinauf nach Jerusalem geht zu den anderen Aposteln, das ist keine Missachtung dieser Brüder. Dass das keine Missachtung ist, das wird im Folgenden noch sehr klar. Dass Paulus aber zunächst einmal ohne weitere Beratung das umsetzt, was Jesus ihm aufgetragen hat, das zeigt, was jetzt in seinem Leben wirklich Vorrang hat und was das Wichtigste ist. Der Gehorsam Jesus gegenüber. Die ganze Abhängigkeit von Jesus. Und an dieser Abhängigkeit könnte keine Unterredung der Welt irgendetwas ändern. Paulus hat seinen Glauben aus erster Hand. Was er als Christ tut, das tut er nicht, weil es andere für richtig oder falsch halten, sondern weil Jesus es für richtig hält und weil er es von Jesus her als richtig erkannt hat. Dieser Punkt scheint mir für uns heute unwahrscheinlich wichtig. In einer Zeit, wo von menschlichen Autoritäten und leider auch immer wieder von leidenden kirchlichen Stellen Stellungnahmen herausgegeben werden, die in eine falsche, unbiblische Richtung weisen, da ist es für uns ganz einfach lebensnotwendig, dass wir als einzelne Christen wissen und beurteilen können, was vom Wort Gottes her richtig ist und was vom Wort Gottes her falsch ist. Jeder von uns, bei aller Freude über die Gemeinschaft mit vielen Christen. Aber jeder von uns steht zunächst einmal in der persönlichen Verantwortung für Gott, für das, was er denkt, redet und handelt. Wenn ich und wenn wir in unserem Glaubensleben abhängig werden von dem, was andere Menschen sagen, dann besteht die Gefahr, dass wir Zweifel bekommen, wenn der, von dem wir abhängig sind, plötzlich etwas anderes sagt. Und deshalb brauchen wir Glaube aus erster Hand, direkt von Jesus und direkt von seinem Wort her. Und von diesem gemeinsamen Fundament her können wir dann sehr wohl aufeinander hören und voneinander lernen. Das ist sogar sehr wichtig. Aber dieses Fundament der direkten Abhängigkeit von Gottes Wort hat jeder von uns nötig. Das aufeinander hören und das voneinander lernen, das geschieht ja dann auch bei Paulus und den anderen Aposteln. In Vers 17 wird sehr schön gezeigt, wie Paulus sofort aktiv wird. Es heißt hier, ich zog nach Arabien. Er überlegt nicht erst lange, er macht sich nicht erst lange Gedanken, was er wohl machen könnte, sondern er geht los und sagt weiter, was er erlebt hat. Er ist seiner Beauftragung durch Jesus gehorsam. Du sollst meinen Namen zu den Heiden tragen. In Markus 1, 17 und 18 sehen wir genau diesen schnellen Gehorsam auch bei den anderen Jüngern. Da heißt es, als Jesus Petrus und Andreas beruft, Jesus sprach zu ihnen, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Sie haben sich das nicht erst lange überlegt, sondern sie waren gehorsam. Und da sollten wir uns heute herausfordern lassen. Uns gilt nach wie vor der Auftrag Jesu, geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Paulus arbeitet die erste Zeit seiner Missionstätigkeit in Arabien. Das ist das Nabatäerreich von König Aretas IV., das bis Damaskus reicht und Teile des heutigen Syrien und Jordanien umfasst. Dort, wo seither das Evangelium noch nicht bekannt war, da hat Paulus das Evangelium weitergesagt. Bereits ganz am Anfang zeigt er damit einen Grundsatz, der bis zum Ende seines Lebens für ihn ganz wichtig war. Und diesen Grundsatz hat er dann später in Römer 15, 20 auch schriftlich fixiert. Er schreibt, ich habe meine Ehre da reingesetzt, das Evangelium zu predigen, wo Christi Name noch nicht bekannt war. Und auch das ist wieder ein Punkt, wo wir von Paulus lernen können. Wir haben, obwohl wir in einem sogenannten christlichen Land leben, viele Menschen in unserer allernächsten Umgebung, die noch nie oder nur sehr selten etwas wirklich Biblisches über Jesus gehört haben. Und da liegt unsere Aufgabe. Da sind wir herausgefordert, entgegen den vielen falschen Heilslehren, die sehr lautstark und sehr überzeugend verkündigt werden, das eine Evangelium bekannt zu machen, von dem wir selber geprägt werden. Jeder von uns dort, wo er mit Menschen zusammenlebt oder zusammenarbeitet. Wenn man diese ersten Missionsgebiete sieht, wo Paulus arbeitet und wo auch die anderen Apostel gearbeitet haben, Arabien, Kleinasien, Nordafrika, und wenn man dann die Situation in diesen Ländern in unserer Zeit sieht, dann ist es eine ganz, ganz traurige Tatsache, dass ausgerechnet dort, wo die ersten christlichen und aktiven Gemeinden entstanden sind, dass dort heute die stärksten islamischen Länder zu finden sind. Die jahrhundertelange Geschichte in diesen Ländern vom Christentum weg zum Islam zeigt eine Gefahr, die auch für das Leben einzelner Christen besteht. Paulus warnt davor in Galater 3,3. Er sagt, im Geist habt ihr angefangen. Wollt ihr es denn nun im Fleisch vollenden? Das heißt, ihr wart auf dem richtigen Kurs, ihr habt euch von Jesus bestimmen lassen und ihr habt ganz konsequent nach seinem Wort gelebt. Und jetzt lebt ihr plötzlich wieder nach eigenen Maßstäben, nach euren eigenen Heilslehren und gemäß euren eigenen Lebenszielen. Und genau dazu soll es nicht kommen, deshalb warnt Paulus davor. Nach seiner Arbeit in Arabien kehrt Paulus für kurze Zeit wieder nach Damaskus zurück. Und hier spürt er sehr schnell, was für ein scharfer Gegenwind demjenigen entgegenschlagen kann, der konsequent für Jesu Sache eintritt. In Apostelgeschichte 9, 22 bis 25 erfahren wir, wie seine Arbeit in Damaskus gewaltsam beendet wurde. Da heißt es, Saulus, hier steht noch der jüdische Name des Paulus, Saulus gewann immer mehr an Kraft und trieb die Juden in die Enge, die in Damaskus wohnten, und bewies, dass Jesus der Christus ist. Nach mehreren Tagen hielten die Juden Rat und beschlossen, ihn zu töten. Aber es wurde Saulus bekannt, dass sie ihm nachstellten. Sie bewachten Tag und Nacht auch die Tore, um ihn zu töten. Da nahmen ihn seine Jünger bei der Nacht und ließen ihn in einem Korb die Mauer hinunter. Vers 18. 3 Jahre nach seiner Bekehrung war Paulus dann einige Jahre in Jerusalem. Solche Zeitangaben sind in der Bibel recht häufig und genauso häufig überlesen wir diese Zeitangaben sehr schnell. Wo solche Zeitangaben aber stehen, da stehen sie sehr bewusst. Um deutlich zu machen, der Glaube an Jesus ist nichts Abgehobenes, was mit dieser Welt und mit dem, was in dieser Welt passiert, nichts zu tun hat, sondern ganz im Gegenteil. Die Auswirkungen dieses Glaubens sind bei einzelnen Menschen ganz konkret nachprüfbar. Die grundlegenden Heilstatsachen, auf die wir uns als Christen berufen, sind nachprüfbare geschichtliche Tatsachen. Jeder, auch ein Mensch, der dem Glauben gleichgültig oder vielleicht sogar wie hier bei den Gegnern des Paulus feindlich gegenübersteht, muss anerkennen, dass es ganz bestimmte geschichtlich nachprüfbare Dinge gibt. Geschichtliche Tatsachen. Zumindest diese Anerkenntnis muss die Voraussetzung sein für ein sinnvolles Gespräch über den Glauben. Unsere Gesprächspartner müssen zumindest bereit sein, nachprüfbare Tatsachen zu akzeptieren. Wo das nicht der Fall ist, da wird ganz sicher kein sinnvolles Gespräch entstehen. Wir sehen das immer wieder, etwa bei unseren Gesprächen auf der Königstraße. Wenn da manchmal Leute kommen, die nur interessiert sind, irgendwelche unsachlichen Argumente loszuwerden und gar nicht bereit sind, sich da korrigieren zu lassen, wenn dann solche Aussagen fallen, die Bibel entspricht genau wörtlich dem Koran oder der Islam ist viel älter als das Christentum, wenn die da nicht bereit sind, wenigstens die nachprüfbaren Tatsachen zu akzeptieren, dann werden wir es auch nicht schaffen, in einigen Stunden solch einem Menschen zu sagen, dass er falsch liegt. Und dann ist solch ein Gespräch auch nicht sinnvoll. Und deshalb kommt Paulus hier zum wenigstens kleinsten gemeinsamen Nenner. Und das brauchen wir, das gilt für jeden Bereich unseres Lebens, diesen kleinsten gemeinsamen Nenner, von dem wir dann in einem Gespräch ausgehen. Wenn dieser kleinste gemeinsame Nenner nicht da ist, werden wir ständig aneinander vorbeireden. Und deshalb sagt Paulus den Galatern, akzeptiert doch wenigstens einmal das, was in meinem Leben äußerlich nachprüfbar ist. Jeder von euch kann doch in Jerusalem nach diesen Gesprächen und nach dem Inhalt dieser Begegnungen fragen. Und er wird dann erfahren, was die Leute in Jerusalem zu mir gesagt haben. In Vers 18 heißt es, Paulus will Kephas kennenlernen. Kephas ist der aramäische Name von Petrus. Dass Paulus hier diese Namensform wählt, hat ganz deutlich inhaltliche Gründe. Das ist bereits ein Hinweis auf die besondere Aufgabe des Petrus innerhalb der gemeinsamen Missionstätigkeit. Paulus ist, wie wir bereits am Anfang gehört haben, der Apostel für die Heiden. Und Petrus, deshalb dieser aramäische Name, Petrus hat das gleiche Amt für die Juden, erst der Apostel für die Juden. Das werden wir dann in Galater 2, 7 und 8 noch sehr viel ausführlicher hören. Für Paulus ist die Verbindung zur Urgemeinde sehr wichtig. Obwohl es organisatorisch und von der jeweiligen Form her immer viele verschiedene christliche Einzelgemeinden geben wird, sind sie doch alle Teil der einen christlichen Gemeinde Jesu in dieser Welt. Und wer Teil dieser einen christlichen Kirche, der Gemeinschaft der Heiligen ist, wie es im Glaubensbekenntnis heißt, der kann den anderen, oder dem kann es nicht egal sein, wie es den anderen geht, die ebenfalls dazugehören. Dem können die anderen nicht einfach egal sein. Einheit und voneinander wissen sind unter uns Christen ganz, ganz wichtig. Darum hat schon Jesus in Johannes 17 gebeten. Jesus betet dort für seine Jünger, zunächst einmal für die 12 Jünger und dann für alle, die durch das, was diese Jünger verkündigen, zum Glauben kommen werden. Und deshalb ist in diesem Gebet Jesu jeder einzelne von uns mit eingeschlossen. Wenn es da heißt, ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien. Wenn Paulus diese Einheit sucht und wenn Paulus diese Einheit fördert, dann meint er keinesfalls die Einheit, die heute oft gesucht wird und die allzu oft auf Kosten der Wahrheit alles Mögliche und Unmögliche in die christliche Kirche integrieren möchte. Diese Einheit ist nicht gemeint. Gemeint ist vielmehr die Einheit all der Menschen, die ohne Wenn und Aber Jesus ihren Herrn nennen. Und die Gemeinschaft all derer, die Einheit all derer, die ohne Wenn und Aber die Bibel als Wort Gottes akzeptieren. Das und nichts anderes ist das unverwechselbare Kennzeichen einer christlichen Gemeinschaft. In Jerusalem trifft Paulus dann auch Jakobus, den Bruder Jesu. Jesus hatte ja insgesamt 4 Brüder und mehrere Schwestern, nachzulesen in Matthäus 13. Und Jesus hat dann in seiner Familie erlebt, was heute manche unter uns ebenfalls erleben, dass es nämlich außerordentlich schwierig sein kann, die eigenen Familienangehörigen mit dem Evangelium zu erreichen. In Johannes 7,5 heißt es von den Brüdern Jesu, auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Nach Jesu Tod und Auferstehung ist das glücklicherweise anders. Als Paulus in Jerusalem ist, gehört der Bruder Jakobus, der Bruder Jesu, zur Gemeinde. Und später wird dieser Bruder Jesu sogar zu einem der wesentlichen Leiter in der Jerusalemer Gemeinde. Obwohl Paulus so viele und so nachprüfbare Argumente für seine eigene Glaubwürdigkeit und für die Glaubwürdigkeit des einen Evangeliums bringt, weiß er, dass ihm nicht alle glauben werden. Und deshalb setzt er in Vers 20 wie ein Siegel unter das Gesagte. Gott weiß, ich lüge nicht. Paulus sagt das zum einen, um damit sich für die Richtigkeit seiner Aussagen auf den größtmöglichen Zeugen zu berufen. Auf den größten Zeugen, den es überhaupt gibt. Zum anderen zeigt dieser Vers wieder die völlige Abhängigkeit von Jesus. Die Hauptsache ist, dass Jesus mit seiner Arbeit zufrieden ist. Das ist die Hauptsache, selbst wenn viele andere Menschen etwas an dieser Arbeit auszusetzen hätten. Paulus erinnert dann an einige weitere Stationen seiner Missionsarbeit. Wieder arbeitet er dort, wo er vorher noch niemand gearbeitet hat, etwa in Syrien. Eine ganz wichtige Stadt dort war Antiochien, das spätere Zentrum der Heidenmission, die Gemeinde, von der Paulus immer wieder ausgesandt wurde und zu der er zurückkam von seinen Missionsreisen. Und dann das andere Gebiet Zilizien. Das war die Heimatregion des Paulus mit seinem Geburtsort Tarsus. Paulus hat also ganz bewusst zunächst auch einmal dort gearbeitet, wo seine Bekannten und seine Verwandten waren, um sie für Jesus zu gewinnen. Was mit Paulus durch die Begegnung mit Jesus passiert ist, ist natürlich den Gemeinden in Judäa nicht unbekannt geblieben. Das zeigen die 3 letzten Verse. Diese Gemeinden haben von dieser wirklich außergewöhnlichen Bekehrung gehört, vom Verfolger zum Evangelisten. Und wieder zeigt sich am Leben des Paulus, wie Gott zu seinen Verheißungen steht. In Jesaja 53,12 heißt es über den Knecht Gottes, über Jesus, ich will ihm die vielen zur Beute geben und er soll die Starken zum Raub haben. Die, die vorher wirklich schlimme Feinde des Evangeliums waren. Er soll sie zum Raube haben, dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat. Gerade da, wo wir Menschen es überhaupt nicht für möglich halten, macht Gott aus seinem Menschenleben etwas ganz Wertvolles für seine Sache. Und dann heißt es am Schluss in Vers 24, sie priesen Gott über mir. Das ist ein großartiges und ich denke für jeden von uns wünschenswertes Zeugnis über das Leben eines Menschen, wenn andere Menschen durch ihn zur Anbetung Gottes kommen. Und deshalb kann und soll es auch für uns ein wichtiges Gebetsanliegen sein. Herr Jesus, lass mein Leben widerspiegeln, was es heißt, dich zu kennen. Amen.